Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen hier Hans Hilmar Seel anmoderieren. Er als Autor schreibt auf humorvolle und manchmal auch bissige Art in seinem animalistischen Fictionary Seels Tierleben mehr oder weniger überraschende Vergleiche zwischen den menschlichen Seiten der Tiere und den, Sie ahnen es schon, tierischen Seiten der Menschen. Von A wie Aal glatt über K wie Krokodilledertasche bis Z wie Zobel wird der Leserschaft in Gedichten des Pudels Kern nahegebracht. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Wenn mich als Schöpfungsendprodukt die Achtung vor der Schöpfung ruft, mich, der sich darin gefunden, in ihrer Vielfalt eingebunden, darf ich nur sehr bescheiden wagen, zu alledem etwas zu sagen. Ich denke, dass das, was uns umgibt, entsteht, was atmet, was sich liebt, was sich vermehrt, sich jagt, sich frisst, ein herrlich großes Leben ist, ein stetes Wachsen, Wirken, Werde, nicht nur in unserer kleinen Erde. Ein jedes Viech, ein jedes Blatt ist Teil von einer großen Tat, die ohne Pause weiterschafft in unfassbarer Schöpfungskraft. Von A bis Z will ich probieren, ein wenig davon vorzuführen. Natürlich nicht nur lehrerhaft, gewiss nicht nach der Wissenschaft. Nein, ich bin nur dazu bereit, was uns umgibt, mit Menschlichkeit, ohne um Details zu streiten, mit viel Humor aufzubereiten. Lieber Hörer, nun viel Spaß. Vielleicht gibt es ja dies und das, was du selber längst entdeckt, wo der Kern im Pudel steckt. In dem Buch wurde ja schon gesagt, ich schreibe Gedichte von A bis Z. Und das erste Tier mit A, das schreibt sich sogar gleich mit 2 A. Deswegen Aal glatt. Der Aal hat keine Schuppe. Das ist ihm ziemlich Schnuppe. Denn mit seinem dicken Schleim stellt er sich auf alles ein. Weil er so gut gleiten kann, eckt der Aal ja nirgends an. Dazu schleimt er manchmal viel und kommt geschmeidig an sein Ziel. Wer dererlei zu eigen hat, wird beschrieben als aalglatt. Schon bei den Affen, da kommt noch mal ein Affengedicht dazu. Das heißt Affentheater. Dass Affen oft Theater machen, gehört zu den profanen Sachen. Dass Menschen im Theater lachen und andere sich zum Affen machen. Da Kritik vom Saustall schreibt und fragt, wo die Kultur da bleibt, zeigt an, wie Gegensätzlichkeiten allzu oft einander reiten. Und jetzt kommt ein Gedicht, das bezieht sich auf das, was die Affen auch manchmal haben, aber sehr oft haben wir es auch. Wahrscheinlich habt ihr es alle schon irgendwo mal, zumindest wenn ihr Viecher habt, auch schon mal kennengelernt. Das Gedicht heißt Bissig. Kennst du Herrn Floh? Der kommt einfach so und ist er erst da, bleibt er gern ein Jahr. Er wird ignoriert, weil man ihn nur spürt, weil er sich verzieht, bevor man ihn sieht. Er taucht ab in Falten, in neuen und alten und kommst du zur Ruh, beißt er wieder zu. Ein ganz schlauer Wicht, er rührt sich oft nicht und hat er Lust, nimmt er dich zur Brust. Wo deine Haut weich, bedient er sich reich und hinterlässt Grüße bis an deine Füße. Und nach jedem Mal plagt dich eine Qual. Wo seine Quelle, juckt diese Stelle. Du kratzt unwillkürlich, das ist nur natürlich. Jetzt ist sie entzündlich und juckt empfindlich. Da probierst du es mit Salben, doch der Floh konnte kalben. Man badet und reibt, die Flohplage bleibt. Jetzt hilft nur noch Chemie. Sogleich in der Früh wird das Haus abgedichtet, alles vernichtet. Was da krabbelt und kriecht, wird mit Giftspray besiegt. Du fliehst aus dem Haus, denn du hältst es nicht aus. Stundenlang warst du fort von dem heimischen Ort, konntest Floh und Gespielen ins Jenseits überführen. Du lehnst dich zurück, welch ein juckfreies Glück. Öffnest Fenster und Türen, kannst die frische Luft spüren. Zur üblichen Stunde kommt von ihrer Runde dein Kätzchen zurück, dein tierisches Glück. Springt auf deinen Schoß und schon geht es los. Sie beginnt mit den Tatzen und Krallen zu kratzen. Kennst du Herrn Floh? Der kommt einfach so. Ja, ich habe eine richtige Ballade für euch. Ich denke mal, ihr hört so schön zu, da haltet ihr das auch aus. Das Gedicht heißt Hühnerhaltung. Ich solidarisiere mich mal gegen die Massentierhaltungsqual. Ja, ich denke sogar schon an eine Huhnrevolution. Gesetzt den Fall, ich sei ein Hahn. Frei, wie ein freier Hahn sein kann. Ich blicke stolz vom Haufen Mist auf alles, was mir teuer ist. Ich habe 24 Hennen, die pickend auf dem Hof rumrennen und die sich allzeit sehr vergnügen, wenn sie täglich ihr Futter kriegen. Ich lasse dann auch manches Mal ein nettes Hühnchen meiner Wahl auf meinem Mist nach Würmern picken. Als Dankeschön will ich es zwicken. Ich springe ihm dann auf den Rücken und unter neiderfüllten Blicken lasse ich mich flatternd tragen und lauthals auf dem Hof rumjagen. Wenn ein Hühnchen nicht mehr kann, kommt sogleich ein anderes dran. So treibe ich es jeden Tag, bis ich nicht mehr kann und mag. Nach ihrem erfüllten Glück ziehen die Hennen sich zurück, beseelt von Spaß und Paarerei legt eine jede brav ihr Ei. Das wird ihnen zwar gestohlen, denn der Bauer wird es holen, doch das stört mich weiter nicht. Er füttert uns, tut seine Pflicht. So nehme ich als stolzer Hahn dieses Leben dankbar an. Einschränkung habe ich nie gespürt, alles ist organisiert. Da kommt ein fremdes Huhn daher, fast nackt. Es friert und zittert sehr. Es stammt vom Hofe hinterm Wald, von einer Hühnerzuchtanstalt. Es hat sich heimlich fortgestohlen und niemand wird es wiederholen. Dort würden Hunderte von Tieren täglich ihren Kopf verlieren. Was ich da von dem Huhn erfahre, sträubt mir Federn, Flaum und Haare und voller Wut schwillt mir der Kamm. Hör ich den Bericht mir an. Das Huhn erzählt vom Hühnerknast, wo du Ei nach Ei zu legen hast, steckst zwischen Gittern, dicht an dicht, kannst fressen, doch dich rühren nicht. Kein Platz, kein Stroh, nur fressen, legen, kannst dich nicht drehen, nicht bewegen, die Füße wund von blanken Gittern, du beginnst vor Angst zu zittern. Das Huhn stellte in seiner Not sich eines Tages einfach tot. So warf man es am frühen Morgen mit anderen Leichen zum Entsorgen. Da hat das Huhn sich aufgerafft, verschwand im Wald mit letzter Kraft und schlief das erste Mal im Leben auf einem Grunde weich und eben. Als es die Morgensonne weckte, es alle Glieder glücklich streckte, da war es auch das erste Mal, es reckte sich ganz ohne Qual. Es hörte meinen Morgengruß, den ich täglich krähen muss, der klang dem Hühnchen wie Musik. So fand es zu uns, welch ein Glück. Jetzt musst du erst zu Kräften kommen, du bist noch immer wie benommen. Ich zeige dir im Hühnerstall, im Hühnerhaus einen Platz, ruh dich da aus. Die anderen Hühner weise ich an, dass das Verrupfte bleiben kann, dass sie es nicht zum Opfer wählen und weil es schwach ist, weiter quälen. Die Hackordnung heißt allgemein, hacke auf den Schwächsten ein. Sind alle satt, rundum zufrieden, wird das Hacken auch vermieden. Da zeigt man nur, wer oben ist und wer zuerst vom Futter frisst, wer den besten Schlafplatz hat und wer zuerst ausgiebig satt. Nun stehe ich auf dem Mist und denke, so sehr ich mir das Hirn verrenke, die Hühner würd ich gern befreien, doch fällt mir keine Lösung ein. O Hühnergott, was soll ich tun? Ich sehe schlimme Folgen nun. Mein schönes Leben ist doch hin, wenn ich ein Revoluzzer bin. Ich stell mir vor, ich müsst allein verantwortlich für alles sein, für 100.000 Artgenossen, die jetzt vergittert und verschlossen. Ich stell mir vor, die wären frei. Was wäre das für ein Geschrei, wenn alles durcheinander liefe und hungrig nach dem Futter riefe? Wie soll ich das organisieren? Auf welche Wiese alle führen? Das Chaos wäre programmiert, kaum dass sie frei sind und entführt. Und was soll aus meinen Hühnern werden? Jetzt haben sie das Glück auf Erden. Doch wenn hier alles überquillt, von fremden Hennen überfüllt, deine Huhn, na gut und schön, dafür kann ich gerade stehen. Das ist jetzt bei uns und frei. Ich glaub, ich lasse es dabei. Ich springe ihm mal auf den Rücken und unter neiderfüllten Blicken lasse ich mich fröhlich flatternd tragen und kann die jungen Hühner jagen. Wir schrieben das Gedicht, als die vielen Flüchtlinge noch nicht bei uns waren. Jetzt kurzes zur Erholung. Bloß da muss man genau hinhören. Motten. Hast du Motten bei dir im Haus, gehen dir bald die Löcher aus. Flicken und stopfen kannst du vergessen, weil die Motten die Löcher fressen. Für die einen Vogel haben, Entschuldigung, nicht falsch verstehen, meine so ein Papagei, für die ist dieses Gedicht gemünzt. Wir waren mal in den Ferien auf Lanzarote und direkt da auf der Strandpromenade, da standen solche Viecher. Und die haben mich zu diesem Gedicht angeregt. Ich kenne einen Papagei, der ist gefangen, ist nicht frei. Er formuliert mit frecher Zunge die Flüche laut, auch ohne Lunge. Weiß der Lümmel, was er sagt, habe ich mich schon gefragt. Mancher Spruch passt haargenau. Ist der Papagei so schlau? Kürzlich gehe ich an ihm vorbei und grüße diesen Papagei. Der bleibt still, hält seinen Schnabel. Ich sage ihm, das sei blamabel. der den Kopf nach links zur Seite, blickt philosophisch in die Weite und formuliert mit dicker Zunge: Reg dich nicht auf, mein Junge! Da pfeift und girrt der Papagei, als wenn er Star der Oper sei. Es taucht im lockeren Dauerlauf ein wirklich hübsches Mädel auf. Das wird mit einem Spruch bedacht, dass es errötet, aber lacht. Ich habe nur an dich gedacht. Tschüss, mein Schatz, schön war die Nacht. Nachdem der Vogel frech geneckt, hat er sich hinter mir versteckt. Das Mädchen hat ihn nicht gesehen, es sieht nur mich am Fenster stehen. Lass dich mit schrägen Vögeln ein, dann wirst du stets der Dumme sein. Ja, jetzt hätte ich mal was bisschen Selbstkritisches. Schadet ja auch nicht. Zunächst einmal geht es um das Thema Schwein. Der Titel dieses Gedichtes heißt Sauerei. Wer ist das Schwein? Wenn es schon von Ferne stinkt und der Grundstückswert stark sinkt, ist das eine Sauerei, ganz egal, wo es auch sei. Hält jemand ein paar tausend Schweine eingepfercht im Stall alleine, wochenlang im eigenen Kot, ist das kein Schwein, nein, ein Idiot. Ein Schwein sperrt sich nie selber ein, von Natur aus ziemlich rein, wühlt es nach Fressen in dem Grund, ist ohne Medizin gesund. Sielt es sich voller Lust im Dreck, schrubbt es die Parasiten weg. Ganz ohne beißende Chemie lebt ein feies Börstenvieh. Am Baumstamm rubbelt es die Haut, bis es rosa-rot ausschaut. Und mit kleinen, klaren Augen kann es froh das Leben schauen. Die Schweinerei fängt immer an, wenn ein Schwein das nicht mehr kann. Schuld daran ist nicht ihre Scheiße, es sind brutale Niedrigpreise. Manchmal plagt mich Selbstkritik. Ich sorge kaum für Schweineglück, wenn ich mein Auto hier geparkt zum Fleischeinkauf im Supermarkt. Ich folge dann in solcher Stund meinem eigenen Schweinehund, der mir sagt, kauf billig ein, jeder ist sich selbst das Schwein. Die Schwätzung ist nur auch wieder, gell? Daraufhin habe ich noch ein Gedicht geschrieben, das heißt Schweinehunde allenthalben. Wisst ihr, wie Schweinehunde kalben? Sie wirken heimlich allenthalben. Es soll sie schon sehr lange geben. Sie sollen inzwischen weltweit leben. Kein Mensch hat sie bisher gesehen, doch zeigt das ganze Weltgeschehen auch die eigene Befindlichkeit. Sie nehmen zu in unserer Zeit. Mich selber führt ein Schweinehund auf Wegen, die ich niemals kund und zu wissen weitergebe, weil ich gern zu Besserem strebe und fühle mich dann ausgelacht, weil ich, was der mir angesagt, bequem und einfach ungeniert nach seinem Willen ausgeführt. Und das Gemeine daran ist, dass dieses Biest niemals vergisst, womit er mich mal überzeugte, wenn ich es auch oft bereute. Er wendet schmeichelnd dann und wann seine Tricks auch öfter an, niemals über den Verstand. Er hat Subtileres zur Hand. Schweinehunde kennen Schwächen, können alles leicht versprechen, malen die Welt dir wunderschön, du sollst sie nur in Rosa sehen. Dabei sind sie gemeine Täter. Alle Folgen spürst du später, ob auf der Waage als Gewicht oder was dein Konto spricht. Fiel auch mal beim Glas zu viel, hat der Schweinehund die Hand im Spiel? Oder wenn man liegen bleibt, obwohl die Uhr zur Pflicht längst treibt? Ernstlich habe ich mich bemüht, zu klären, wie der Kerl aussieht. Ich häme mich, wenn ich gestehe, dass ich ihn oft im Spiegel sehe. Den Applaus war schön. Ja, jetzt hätte ich noch mal was anderes, ein bisschen was Saubereres. Und zwar geht es um Viecher, die wir eigentlich alle brauchen, die bloß viele Menschen schon längst vergessen haben. Ich bin jetzt mit dem Auto von Kirchheim-Teck bei Stuttgart hierher gefahren und meine Windschutzscheibe war noch blitzblank. Vor 20 Jahren hätte ich zwischendurch zweimal halten müssen, um die Windschutzscheibe von Insekten freizumachen. Das gibt doch auch zu denken. Gut, das nächste Gedicht heißt Bienenfleiß. Wie der Mensch inzwischen weiß, ist nichts so wichtig wie der Fleiß und das Leben von den Bienen, weil beide dem Weiterleben dienen. Sie kommen unscheinbar daher, doch die Natur braucht sie so sehr, weil sie mit ihrem Sammelwillen Befruchtungsaufträge erfüllen. Denk nur, was die Bienen tun, ohne Rast und ohne Ruhen, fröhlich summend bei dem Schuften eifrig sammeln und befruchten. Die Sumsel, Brumsel, Blütenfracht, die sie in ihren Stock gebracht, schmeckt uns als Honig lange schon und ist ein zusätzlicher Lohn. Gier nach Profit und noch mehr Geld sorgt dafür, dass die Welt zerfällt. Wer Bienen sich als Sklaven hält, hat den Schöpfungsauftrag verfehlt. Wer sie mit Pestilenz vernichtet, ahnt nicht, dass er sich selber richtet. Jede brutale Monokultur vernichtet Vielfalt der Natur. Weil wir alle davon leben, was uns Natur und Ernte geben, müssen wir uns daran halten und Lebenswürdigkeit gestalten. Es zählt das kleinste Element, das die Menschheit jemals kennt, im Zusammenspiel der Kräfte, auch Pollen und der Blütensäfte. Stirbt uns das kleinste Teil der Kette, verliert das Leben jede Wette. Keine Aktie hat noch Wert, weil keine Aktie uns ernährt. Gut. Ja, dann hätte ich mal was aus den bayerischen Bergen wirklich selbst erlebt und deswegen auch mit sehr viel Liebe niedergeschrieben. Ich habe den Viechern Namen gegeben, Doris und Sophie. Diese zwei Viecher sind Dohlen. Auf der Alm sah ich, wie Dohlen sich ihre Leckerbissen holen. Sie setzten sich aufs Dach bereit und hofften still auf ihre Zeit. Es setzte sich ein neuer Gast zur Jausenpause und zur Rast, gab seine Bestellung auf und wartete geduldig drauf. Zwei Dohlen, Doris und Sophie, zeigten ihr Interesse nie so lang am Tisch Getränke stehen. Die konnten sie gut übersehen. Doch kommt der Teller Sulz daher, mit Brot und Pommes oder mehr, hält es sie kaum noch auf dem Dach. Sie schauen jedem Bissen nach. Der wird vom Teller mit der Gabel zum Mund geführt, nicht in den Schnabel. Ich sah es beiden Dohlen an, wie sehr man Futter neiden kann. Da flog die Doris auf den Tisch. Der Wanderbursche wundert sich. Die Dohle bettelt, Kür und Pflicht, bis er ihr ein Stück Brot abbricht. Damit führt sie ein Tänzchen auf. Der Wanderer konzentriert sich drauf. Der Vogel amüsiert ihn sehr. Und schon schleicht die Sophie daher. Sie kommt grad von der anderen Seite, schnappt sich die Sulz und sucht die Weite. Nun fliegt die Doris auch davon, teilt mit Sophie den Diebeslohn. Der Wanderer hat lernen müssen. Sieht er Dohlen, wird er wissen. Gib immer Acht auf deinen Teller und iss die Sulzen etwas schneller. Hätte ich noch mal eins, wenn es noch recht ist von der Zeit. Fand philosophisch, aber okay, das kann man auch vertragen. Übrigens gibt es im Scholastiker Verlag, das ist hier gleich um die Ecke in dieser Halle, welche Nummer? 203. Könnt ihr gerne vorbeischauen, die haben noch andere schöne Bücher.
Ja, genau. Es wäre schön, wenn Sie vorbeikämen. Es ist hier in der Halle und Stand D203.
Denzel Maseel, der hier sitzt, der hat auch noch weitere Bücher, insgesamt 10 geschrieben. Da könnt ihr dann im Internet unter meinem Namen noch rumstören und da findet ihr dann noch mehr. So, jetzt kommt nochmal das Gedicht, das heißt Fell. Der Bär mit seinem dicken Fell verletzt sich sicher nicht so schnell wie der Mensch mit dünner Haut, weshalb der auch nach Kleidern schaut. Es beweist manch Menschenkind, wie dickfällig wir Menschen sind. Dem Mitmenschen zeigen sie kühl ihr dickes Fell und kein Gefühl. Ein Elefant, den jeder kennt, den man auch Dickhäuter benennt, zeigt Gespür, ist sehr sensibel, doch seine Haut nimmt fast nichts übel. Man sieht daher, der Augenschein muss nicht immer richtig sein. Was äußerlich erscheint als Zeichen, kann zur Wahrheit selten reichen. Ich habe noch Lust, ewig weiterzulesen, weil Gedichte gibt es gerade genug. 5 Minuten haben wir noch, ne? Ja, okay. Erzähle ich euch jetzt nochmal ganz zum Schluss ein nettes Gedicht. Das passt so ein bisschen zu meiner Situation, in der ich mich hier als alter Herr befinde. Abgesehen davon passt es auch wunderbar zu der Jahreszeit. Jetzt kommen ja die Störche wieder, bauen ihre Nester bzw. flicken sie aus. Und das Gedicht heißt Adebar. Die Alten von uns wissen, dass uns damals, wenn über den Storch erzählt wurde, die Störche hatten den Namen Adebar. Zu gern erzählt Storch Adebar, wie es in seiner Jugend war. Dabei vergisst er Zeit und Raum, es scheint, als spräche er im Traum. Alle Störche in der Au kennen Adebar genau, schon seit vielen, vielen Jahren als sehr weise und erfahren. Auf die hohe Kirchturmspitze setzte er wie eine Mütze seinen imposanten Horst hoch über Dörfer, Feld und Forst. Mit seiner jungen Störchin, jung und schön, lässt er sich immer gerne sehen. Wenn er sie stolz und gern betrachtet, zeigt er, wie sehr er sie auch achtet. Sie schenkt ihm dafür Jahr für Jahr mindestens ein Eierpaar und gibt ein Jahr viel Nahrung her, werden es sogar noch mehr. Löst er sein Weib vom Brüten ab, so kommen mit viel Klapp, 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 Jungstörche aus der weiten Flur zu ihm unter die Kirchturmuhr. Sie hocken auf dem Kirchendach und folgen den Geschichten nach, die Adebar aus seinem Leben schon oft und gerne kundgegeben. Er erzählt von Land und Meer, von Zeiten, die schon lange her, Ereignissen und von Gefahr, von weiten Flügen, Jahr um Jahr. Was er alles schon gesehen, was auf der Wanderschaft geschehen, von dem fernen Afrika, wo er jeden Winter war. Er berichtet von den Stürmen, Gewitterwolken, die sich türmen, und von großer Hitze, Wassernot, von Erschöpfung, Hungertod. Er beschreibt die reichen Seen, an anderen Ufern Störche stehen, wo er in dem Schlaraffenland einstmals seine Frau auch fand. Wie er ihr vom Horst erzählte, sie ihm folgte, ihn erwählte. Die Jungen lauschen aufmerksam und eignen sich das Wissen an. Sie wissen, dass im Herbst schon bald, wenn es unfreundlich und kalt, sie mit dem großen Storchenzug gemeinsam starten zu dem Flug. Und dass der alte Adebar, der schon so oft im Süden war, mit ihnen allen an der Seite aufsteigt zur Reise in die Weite. Doch jetzt erscheint sein Storchenweib und es ist Schluss mit Zeitvertreib. Adebar fliegt auf vom Nest und freut sich auf das Erntefest. Der Bauer hat grad frisch gemäht, die Wies, die ihr am Weiher seht, ist des Storchenfluges Ziel. Hier gibt es Futter, gut und viel. Die jungen Störche folgen gleich und versammeln sich am Teich, der dicht bewachsen und hellgrün, weil jetzt die Wasserlinsen blühen. Platsch und schwapp und gluckst es ringsum, die vielen Frösche sind nicht dumm. Sie sahen all die Schatten kommen und haben schnell Reis ausgenommen. Und was macht der Adebar dort nur? Er schnappt von der gemähten Flur eins ums andere Fröschlein weg. Die haben jetzt ja kein Versteck. Schaut hin, wie es die Alten richten. Man erfährt nicht nur Geschichten, man lernt auch dann, wenn sie nichts sagen, Rezepte gegen leere Magen. Es wird auch im Storchenleben wichtige Momente geben, da denkt man dankbar und voll Glück an der alten Rat zurück. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Scholastica Verlag, hier gleich um die Ecke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.